Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Ob es dem Apple-Konzern gut geht oder nicht, das hing in der Vergangenheit überwiegend vom Verkauf von iPhones ab. Wichtig sind die Verkaufszahlen in diesem Segment noch immer, aber nicht mehr ganz so wichtig wie bisher. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Halbjahresbilanz von Airbus blicken und über die Anklageerhebung gegen den ehemaligen Audi-Chef Stadler informieren. Außerdem spielen noch 50 Euro und Einkaufstouristen aus der Schweiz eine Rolle. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. In den USA steht heute eine Entscheidung zu den Leitzinsen an. Die Anleger an der Börse in Deutschland dürften sich im Vorfeld dieser Entscheidung zurückhalten, so die Prognose. In unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße ich heute Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wie sieht es denn bisher aus? Stimmt die Prognose?
Anleger sind wirklich zurückhaltend, vor allem nach den deutlichen Verlusten gestern. Der DAX ist leicht im Plus, steht jetzt bei 12.172 Punkten. Doch das Warten auf die FED-Entscheidung, das ist nicht das Einzige, was den Handel hier bewegt. Am Vormittag sind eine ganze Reihe von Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht worden. Die zeigen vor allem eines, das Wirtschaftswachstum in dieser Region verlangsamt sich. Und darüber möchte ich jetzt mit Andreas Scheuerle sprechen. Er ist Konjunkturexperte bei der DK Bank. Herr Scheuerle, was sind denn die Gründe für diesen Abwärtstrend?
Ja, grob gesprochen kann man sagen, es sind die hohen Risiken, die den Ausblick umgeben. Und es ist die hohe Unsicherheit, mit der die Unternehmen nach vorne blicken. Ursache dafür sind natürlich Sachen wie der Handelsstreit, der drohende Brexit oder auch geopolitische Risiken. Und all das führt dazu, dass die Unternehmen sich mit ihren Investitionsplänen zurückhalten oder aber auch ihre Schotten dicht machen, um sich auf stürmischere See vorzubereiten. Das heißt, ihre Lager räumen und weniger bestellen.
Welche Bereiche sind besonders betroffen?
Also ganz allgemein ist es insbesondere im Moment ein Industrieproblem. Das sehen wir, egal in welches Land wir in der Eurozone schauen. Die Industrie befindet sich in einer Stagnationsphase oder gar wie in Deutschland in einer Rezessionsphase. Also das ist die große Belastung.
Gibt es auch regionale Unterschiede?
Es gibt Unterschiede zwischen den Ländern, aber es gibt kein so Nord-Süd-Gefälle, wie man es vielleicht denken mag, sondern es hängt davon ab, wie die Länder aufgestellt sind. Wie hoch ist der Industrieanteil in dem Land? Wie exportabhängig ist die Volkswirtschaft? Und wohin exportiert diese Volkswirtschaft insbesondere? All diese drei Faktoren entscheiden darüber, wie stark das Wachstum war.
Deutschland als ein sehr exportorientiertes Land ist wahrscheinlich besonders betroffen im Gegensatz zu, Frankreich, Spanien?
Ja, man kann sagen, Deutschland fällt in allen drei Kategorien durch. Deutschland hat einen hohen Exportanteil, Deutschland hat einen hohen Industrieanteil und Deutschland exportiert sehr stark in die Region Asien. Das ist dreimal negativ.
Momentan haben wir so eine Mischung aus konjunkturellen und aus strukturellen Unwägbarkeiten, die sich dann wirklich negativ auswirken.
Ja, zum einen die konjunkturellen Unwägbarkeiten, wie eben Handelskrieg und Co. Aber darüber hinaus gibt es strukturelle Herausforderungen, wie beispielsweise in der deutschen Paradebranche der Automobilindustrie, die längerfristige Herausforderungen darstellen.
Und die strukturellen Herausforderungen, sind die jetzt besonders schwerwiegend?
Ja, man kann schon sagen, es ist in manchen Branchen eine richtige Umwälzung, die stattfindet, ein Neuaufstellen für den globalen Wettbewerb. Und da ist noch nicht ausgemachte Sache, wer als Sieger hervorgeht.
Was den Arbeitsmarkt betrifft, da sieht es in der Eurozone ja eigentlich deutlich besser aus wie noch vor ein paar Jahren.
Ja, allerdings der Arbeitsmarkt hinkt der Konjunktur hinterher, das ist das eine. Und man muss unterscheiden, in kerneuropäische Länder, da läuft es nicht mehr so gut. In den früheren Krisenländern, mit Ausnahme Italiens, da wird noch kräftig Arbeitslosigkeit abgebaut.
Wenn wir nach vorne schauen, Europa befindet sich ja zwischen zwei großen, mächtigen Volkswirtschaften, USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite. Die beiden wollen ganz vorne mit dabei sein. Vor diesem Hintergrund, welche Chancen hat Europa?
Die erste und wichtigste Chance ist, zusammenzuhalten und gemeinsam gegenüber diesen beiden Blöcken aufzutreten. Umso wichtiger ist, dass die EU jetzt entschieden zusammensteht.
Sagt Andreas Scheuerle, der Konjunkturexperte bei der DK Bank.
Ja, soweit also eine Einschätzung zur Entwicklung der Konjunktur in der Eurozone, nachdem heute ja eine Vielzahl von Daten dazu veröffentlicht wurde. Diese Konjunkturdaten, Frau Wehrle, hatten die Einfluss auf den Kurs des Euro?
Naja, wie es um die Konjunkturentwicklung bestellt ist, das ist eine Sache. Was sich in Sachen Zinspolitik tut, ist ein anderer Faktor, der großen Einfluss auf den Devisenmarkt hat heute Abend. Das ist ja schon erwähnt worden, der Beschluss der US-Notenbank zur künftigen Zinspolitik. Der Euro zunächst wenig verändert, kostet aktuell 1,1147 Dollar.
Wie groß ist die Nachfrage nach Staatsanleihen?
Am Rentenmarkt ist die Umlaufrendite von minus 0,42 auf einen Rekord, die von minus 0,44% gesunken. Öffentliche Anleihen haben sich bis 65 Cent verteuert.
Was tut sich beim Handel mit Gold und was sagt der Blick auf den Ölpreis angesichts der politischen Lage oder Diskussion rund um den Konflikt in der Golfregion?
Ja, Gold ist ja nach wie vor sowas wie ein sicherer Hafen in unruhigen Zeiten. Das zeigt sich heute auch beim Goldpreis. Für die Feinunze, also für gut 31 Gramm, muss man aktuell 1.431,31 Dollar bezahlen. Und amerikanisches Leichtöl, das Fass, kostet momentan 58,46 Dollar.
Bevor wir jetzt weitermachen mit dem Blick auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien, schauen wir zunächst auf den europäischen Flugzeugbauer Airbus, einer von vielen Konzernen, die heute neue Quartalsberichte vorlegten. Die Airbus-Zahlen fasst für uns Jan Plate zusammen.
Im ersten Halbjahr ist bei Airbus der Nettogewinn auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen. Das ist mehr als fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor. Der Umsatz hat sich um 24% auf fast 31 Milliarden Euro erhöht. Dabei hilft, dass die neuen Versionen der A320-Familie mit effizienteren Triebwerken hochlaufen. Der Mittelstreckenjet A320neo findet reißenden Absatz. Die Erwartungen von Experten konnten übertroffen werden. Ein bisschen stützt wohl aber auch die momentane Schwäche des amerikanischen Konkurrenten Boeing und dessen Problemen mit der Unglücksmaschine 737 MAX. Enger wird damit der Kampf um die Krone als weltgrößter Flugzeugbauer, die noch Boeing trägt. Dazu wurde nun für den europäischen Wettbewerber Airbus ein bevorstehender Milliardenauftrag von der Fluggesellschaft Air France KLM bekannt. Zu Listenpreisen beläuft sich das Auftragsvolumen auf bis zu 11 Milliarden Dollar. Unter anderem soll auf den kleineren Jet A220 gesetzt werden, um Kosten zu senken, Sprit zu sparen und auch den ökologischen Fußabdruck zu verbessern.
Jan Plate über Airbus im Aufwind. Diese geradezu prächtigen Zahlen, und damit kommen wir wieder zurück zu Ihnen ins Börsenstudio, Frau Werle. Diese Zahlen, wie kommen die denn bei den Anlegern an?
Nicht so gut, wie man das nach diesen Zahlen eigentlich vermuten würden. Die Aktien von Airbus 0,5% im Plus. Man muss aber bedenken, die Papiere sind seit Jahresbeginn gut gelaufen. Jetzt die Bestätigung, viele Anleger nehmen einfach die Gelegenheit und nehmen Gewinne mit.
Mehrere Chiphersteller, unter anderem Samsung, haben heute nicht so gute Quartalsbilanzen vorgelegt. Einen Chip-Produzenten haben wir ja auch im DAX vertreten. Was sagt der Aktienkurs hier?
Das ist Infineon, die Papiere plus 1,5%. Infineon hatte zuletzt die Jahresprognose kappen müssen. Wie es um Infineon bestellt ist, die Einzelheiten werden wir morgen erfahren, wenn aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt werden.
Und mit zu den Tagesgewinnern bisher gehört die Deutsche Bank. Was ist der Grund?
Das hängt eigentlich gar nicht so sehr mit der Deutschen Bank selbst zusammen, sondern vielmehr mit der Konkurrenz. Beispiel BNP Paribas. Die französische Großbank kann im zweiten Quartal unter anderem von niedrigeren Steuerzahlungen profitieren. Sie hat mehr verdient, als im Vorfeld Analysten erwartet hatten. Und bei der Credit Suisse, da läuft das wieder besser. Umbaumaßnahmen zahlen sich zunehmend aus. Ja, und von diesen erfreulichen Nachrichten der Konkurrenz kann die Deutsche Bank profitieren. Die Aktien mehr als 3% im Plus.
Und das erste Quartal war das beste in der Geschichte des Konzerns. So vor 3 Monaten der Sportartikelhersteller Puma. Wie ist denn die Lage ein Quartal später?
Puma sattelt noch einen drauf. Beim Umsatz und beim Gewinn gibt es zweistellige Wachstumsraten. Die Kooperationen mit Fußballmannschaften zahlen sich aus. In Asien, in den USA laufen die Geschäfte rund. Die Gewinnprognose ist angehoben worden. Aktien erstmals in der Geschichte über 62 Euro. Also was will man da mehr?
Das stimmt. Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Der Apple-Konzern hat heute einen neuen Quartalsbericht vorgelegt. Bezogen auf das Geschäftsjahr von Apple ist es der Bericht zum dritten Quartal. Und hier zeigte sich, Apple löst sich mehr und mehr von der iPhone-Abhängigkeit, wie Markus Schuler berichtet.
Die Strategie von Apple-Chef Tim Cook scheint aufzugehen. Das Silicon Valley-Unternehmen legt nicht nur ein deutliches Plus vor, sondern es kann die Rückgänge im wichtigen iPhone-Geschäft durch solide Zuwächse in anderen Bereichen ausgleichen. Hier punktet vor allem das Geschäft mit der Apple Watch, den vernetzten Lautsprechern sowie weiterem Zubehör wie den drahtlosen Kopfhörern. Der Umsatz ist in diesem Bereich von 3,7 Milliarden auf 5,5 Milliarden Dollar gestiegen. Auf Wachstumskurs sind aber auch die Online-Dienste wie Apple Music oder Filme per Abruf. Hier gibt es einen Anstieg innerhalb eines Jahres von 10,2 Milliarden auf 11,5 Milliarden Dollar. Zwar ist das iPhone nach wie vor sehr wichtig für Apple, es macht aber nur noch 48% des gesamten Geschäfts aus. In den vergangenen Jahren war das meist 2/3 des Umsatzes gewesen. Im dritten Quartal hat Apple gut 10 Milliarden Dollar verdient, im Jahresvergleich ein Rückgang von 13%. Der Konzern sitzt nach wie vor auf dicken Reserven. 211 Milliarden Dollar hat das Unternehmen derzeit gebunkert.
Marco Schuler zum Geschäftsverlauf bei Apple. Die juristische Aufarbeitung des Abgasskandals im Volkswagen-Konzern kommt einen weiteren Schritt voran. Wie die Staatsanwaltschaft in München heute mitteilte, hat sie Anklage gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler und drei weitere Beschuldigte erhoben. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und unserer Autoexpertin Silke Hane, die ich hier bei mir im Studio begrüße. Frau Hane, wie überraschend ist diese Anklage?
Ja, nicht wirklich. Die Ermittlungen, die laufen ja schon eine ganze Weile. Seit Ende Mai 2018, im Juni vergangenen Jahres wurde Stadler dann festgenommen, saß mehrere Monate in Untersuchungshaft. Im Oktober ist er unter Auflagen wieder entlassen worden. Eine davon war Kontaktverbot zu anderen Verfahrensbeteiligten. Dagegen hat er sich dann mit einer Verfassungsbeschwerde gewehrt, mit der er gescheitert ist. Also die Anzeichen dafür, dass er irgendwas mit dem Abgasskandal zu tun hat, die haben sich verdichtet. Die Staatsanwaltschaft, die legt Stadler Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung zur Last. Aus dem Juristenjargon übersetzt heißt das, Stadler soll seit spätestens Ende September 2015 von den Motormanipulationen gewusst haben und trotzdem den Verkauf der Autos veranlasst bzw. nicht verhindert haben. Es geht um mehr als 430.000 Pkw der Marken Audi, Volkswagen und Porsche. Vor allem in den USA und Europa sind die verkauft worden. Und insgesamt laufen in München ja Ermittlungen gegen 23 Beschuldigte. Jetzt also die Anklage gegen vier davon. Und das Landgericht München II muss noch entscheiden, ob es die Anklagen auch zulässt, als also zum Prozess kommt.
Einer von vier ist Stadler. Was ist über die anderen Angeklagten bekannt?
Nicht besonders viel. Von Audi kam dazu heute nur die Information, dass es um zwei ehemalige, aber auch um einen aktiven Mitarbeiter geht. Und der ausdrückliche Hinweis, diese drei, das seien keine Personen des öffentlichen Lebens. Da schweigt man also zu den Namen. Die Nachrichtenagentur Reuters, die berichtet, dass der frühere Audi- und Porsche-Manager Wolfgang Hatz unter den Angeklagten sei, sowie zwei Ingenieure. Und letzteres lässt in der Tat auch die Anklage vermuten, denn die drei Beschuldigten denen wird vorgeworfen, dass sie die Entwicklung dieser Motoren eben schuld sind, sozusagen.
Und wie sieht's aus? Was droht Stadler?
Nun, von den genannten Vorwürfen ist Betrug derjenige, für den die höchste Strafe droht. 5 Jahre Haft, auch eine Geldstrafe ist möglich. Von Seiten des Konzerns verweist man natürlich auf die Unschuldsvermutung. Ein Freispruch ist natürlich auch möglich. Stadler streitet ja auch alles ab. Und bis er nicht verurteilt ist, will Audi auch nichts zu möglichen weiteren Schritten sagen. Als sein Vertrag aufgelöst wurde letztes Jahr, gab es aber Berichte, dass er keine Abfindung bekommen habe, mit dem Hintergrund, dass diese später für eventuelle Schadenersatzansprüche einbehalten wurde. Die könnte der VW-Aufsichtsrat nach einer Verurteilung geltend machen, wenn also bewiesen wäre, dass Stadler eine Mitschuld trägt.
Silke Hane über die Anklageerhebung gegen den ehemaligen Audi-Chef Stadler. Auf die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Eurozone sind wir bereits in der Börsenberichterstattung eingegangen. Jetzt noch speziell der Blick auf die Situation in Deutschland, zusammengefasst von Birgit Habrath.
Der Arbeitsmarkt schwächelt, ist aber weit von einer Krise entfernt. Das ist das Fazit der Bundesagentur für Arbeit mit Blick auf die Juli-Zahlen. Die spiegeln die übliche Sommerflaute wider, erklärte heute Nürnberg-Vorstand Daniel Terzenbach.
Im Juli waren 2.275.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5%. Zuvor war sie bei 4,9. Im Vergleich zum Juni stieg die Arbeitslosigkeit um 59.000. Eine Zunahme von Juni auf Juli ist allerdings üblich.
Aber auch die Konjunkturdelle macht sich im Juli bemerkbar. Vor allem Hilfskräfte und Leiharbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen den Gegenwind zu spüren. Gerade da, wo die Automobilindustrie und in Folge die Zulieferfirmen stark vertreten sind, stellt sich das als Problem heraus. Kurzarbeit wird wieder stärker angezeigt, was aber noch nicht bedeutet, dass sie auch umgesetzt wird. Ein Krisenszenario ist für die Bundesagentur für Arbeit noch nicht angesagt. Im Gegenteil, die Unternehmen suchten weiter nach Fachkräften.
Birgit Habra zum deutschen Arbeitsmarktbericht für den Juli. Der deutsche Staat hat seinen Schuldenberg im vergangenen Jahr deutlich abgetragen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Eva Bahner.
Die Verbindlichkeiten von Bund, Länder und Gemeinden und der Sozialversicherung reduzierten sich um 52 Milliarden Euro dank steigender Steuer- und Beitragseinnahmen. Das waren 2,7% weniger Schulden als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Der Staat profitierte dabei von einer starken Binnenkonjunktur mit Rekordbeschäftigung. Gleichzeitig entlasten niedrige Zinsen. Die Bundesregierung fördert klimafreundlichen Verkehr stärker als bisher und dehnt dafür vor allem Steuererleichterungen aus. Ein entsprechendes Paket beschloss das Bundeskabinett heute. So sollen Jobtickets des Arbeitgebers für Beschäftigte grundsätzlich komplett steuerfrei sein. Teil des Pakets sind zudem Sonderabschreibungen von 50% auf die Kaufkosten für Elektrolieferfahrzeuge. Dies solle ebenso bis 2030 gelten wie die derzeitige Halbierung der Dienstwagenbesteuerung für E-Autos auf 0,5% vom Listenpreis. Eine Steuererleichterung, die Gerd Lotz-Sieben vom Verkehrsclub Deutschland kritisch sieht.
Wir haben es hier mit einer sehr merkwürdigen Subventionierung zu tun. Hier werden Dienstfahrzeuge für eine Klientel von Gutverdienern derart billig gemacht, dass es schon fast geschenkt ist. Wenn es ein Elektrofahrzeug ist, beziehungsweise ein Plug-in-Fahrzeug, der gleiche fette Dieselmotor plus ein Elektromotor dazu, dann kostet dieses Auto nur noch 120 Euro pro Monat, also fast geschenkt, also eine völlige Ungerechtigkeit.
Der Verband der Automobilindustrie hingegen begrüßte die Elektroförderung. Dienstwagen spielten bei der Elektromobilität eine Vorreiterrolle. Außerdem verschärft die Bundesregierung den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das Kabinett hat auch dazu einen Gesetzentwurf verabschiedet, der strengere Regeln unter anderem für Immobilienmakler, Edelmetallhändler und Auktionshäuser vorsieht. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes soll mehr Kompetenzen erhalten. China und die USA haben die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche in Shanghai ohne sichtbare Fortschritte beendet. Das zweitägige Treffen endet etwa 40 Minuten vor dem offiziellen Zeitplan.
Eva Bahner mit den Wirtschaftsnachrichten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will ein Steuerprivileg stutzen und eine entsprechende Maßnahme wurde heute im Rahmen des Jahressteuergesetzes vom Bundeskabinett beschlossen. Worum geht es? Es soll eine Bagatellgrenze für Schweizerinnen und Schweizer eingeführt werden, die gerne ins deutsche Grenzgebiet zum Einkaufen kommen. Das ist nämlich für sie ein Schnäppchen. Nicht nur wegen des gegenüber dem Euro starken Frankenkurses, sondern auch wegen der Mehrwertsteuerrückerstattung. Bei der Rückreise in die Schweiz können sie sich nämlich ihre Kaufbelege abstempeln lassen und bekommen die deutsche Mehrwertsteuer gut geschrieben. Das alles ist vor allem für den Zoll viel Aufwand und deshalb soll künftig eine Bagatellgrenze von 50 Euro eingeführt werden. Liegt der Wert der Einkäufe darunter, gibt es für die Schweizer keine Mehrwertsteuer mehr zurück. Der deutsche Einzelhandel in Grenznähe ist entsetzt, wie Thomas Wagner am Beispiel Konstanz berichtet.
Das ist eine Martin-Gitarre aus Mexiko.
Ein alteingesessenes Musikgeschäft in der Konstanzer Altstadt, nur ein paar hundert Meter von der Grenze zur Schweiz entfernt. Viele Kunden dort kommen aus der Schweiz und sie kaufen nicht nur teure Instrumente, sondern auch Noten und Zubehör, häufig unterhalb der 50-Euro-Grenze. Seit Jahrzehnten bekamen sie dafür die deutsche Mehrwertsteuer faktisch wieder am Grenzübergang zur Schweiz zurückerstattet. Damit hat es nun ein Ende, wenn die 50-Euro-Bagatellgrenze kommt. Peter Muck, der Inhaber des Musikgeschäftes, sieht dies
sehr kritisch. Vor allen Dingen jede Bagatellgrenze stellt erstmal eine Preiserhöhung für den Schweizer Kunden dar im Bereich 19% und bei den Büchern etc. 7% und da reagiert ein Schweizer Kunde sehr sensibel.
Und bleibt zukünftig so die Befürchtung einfach fort. Mit dieser Sorge ist der Konstanzer Musikhauschef nicht alleine. Dabei hätte alles noch viel heftiger kommen können. Ursprünglich war vom Bundesfinanzministerium eine Bagatellgrenze von 175 Euro geplant, die nun auf 50 Euro zusammengeschmolzen ist.
Die 175 Euro wäre sicherlich eine ganz große, brutale Belastung gewesen. Die 50 Euro ist sicherlich auch noch eine Belastung, und zwar deshalb, weil der Durchschnittsbon gerade im Reformwarenbereich, bei Drogeriewaren oder auch bei Lebensmitteln deutlich unter 50 Euro sind. Und eine Bagatellgrenze von 50 benachteiligt einfach den kleineren Einzelhandel und den Nahversorger,
klagt Utz Geiselhardt vom Einzelhandelsverband Südbaden und wird darin von der IHK Hochrhein-Bodensee bestärkt.
Die Industrie- und Handelskammer hat sich immer gegen die Einführung einer Bagatellgrenze gewandt,
betont Hauptgeschäftsführer Professor Claudius Marx, und betont, dass der deutsche Einzelhandel entlang der Grenze zur Schweiz zu einem guten Teil von der Schweizer Kundschaft lebe. Die dürfe man nicht durch eine Bagatellgrenze verbrennen.
1,5 Milliarden an Kaufkraft fließen so Jahr für Jahr in unsere Region zwischen Bodensee und Basel. Das wollen wir natürlich erhalten.
Ciao, viel Spaß.
Konstanz Innenstadt. Dort bleibt der Andrang der Schweizer Kundschaft in den deutschen Geschäften erstmal ungetrübt. Viele Schweizerinnen und Schweizer sagen, das wird auch in Zukunft so bleiben.
Es geht ja nicht nur um die Mehrwertsteuer. Es hat halt einfach mehr Läden und alles.
Und auch viele Konstanzer begrüßen eine Bagatellgrenze, weil dadurch der Andrang Schweizer Schnäppchenjäger, so diese Konstanzerin, ein klein wenig zurückgehen könnte.
Wo man hinkommt, nur Schweizer. Und es gibt Geschäfte, da wird man als Einheimischer gar nicht mehr bedient.
Aller Voraussicht nach hat die Bagatellgrenze für die Mehrwertsteuerrückerstattung ohnehin nur vorübergehenden Charakter. Denn in der Regelung steht auch drin, kommt, wie mittelfristig geplant, eine digitale Erfassung der deutschen Mehrwertsteuer und eine automatisierte Rückvergütung in Form einer Smartphone-App, dann wird die Bagatellgrenze für die Nutzer solcher Apps wieder passé sein.
Eine Region in Aufruhr, Thomas Wagner berichtete. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die EU-Bankenunion, also die direkte Aufsicht der EZB über mehr als 100 große europäische Banken, ist laut Bundesverfassungsgericht rechtmäßig. Die Kommentatoren haben trotzdem Bedenken.
Nur weil etwas rechtlich in Ordnung ist, heißt das nicht, dass es auch der beste Weg ist, meint der Tagesspiegel aus Berlin. Als Zentralbank bringt die EZB das Geld in Umlauf. Als Aufseher kontrolliert sie die Banken, die damit arbeiten. Das sind zwei Aufgaben, die bewusst getrennt werden müssen. Fallen sie dagegen in die Hand derselben Institution, gewinnt diese enormen Einfluss. Vorwerfen muss man das aber nicht der EZB, sondern der Politik. Sie hat nach der Finanzkrise entschieden, der Zentralbank neben der Geldpolitik auch noch die Bankenaufsicht zu übertragen. Das müsste sie korrigieren. Nach Einschätzung der Börsenzeitung wollten die Richter nicht riskieren, dass Europa noch tiefer in politische Kalamitäten gerät, als es nicht nur wegen des Brexit ohnehin der Fall ist. Also haben sie im Ergebnis einmal mehr politisch entschieden und sind damit der Linie ihrer Krisenrechtsprechung seit Beginn des Finanz- und Staatsschuldendesasters treu geblieben. Bei aller Unpässlichkeit, die ihnen dies bereitet, scheinen sie einen Clash mit der Politik unbedingt vermeiden zu wollen. Die Süddeutsche Zeitung ist besorgt, vor allem wegen der Zinspolitik und der Anleihekäufe der Zentralbank. Es naht der Moment, von dem an die konkreten Nachteile für Deutschland nicht mehr durch die allgemeinen Vorteile für Europa kompensiert werden. Wenn die Akzeptanz von Europa in Deutschland weiter schwindet, ist der Euro, ist die EU womöglich schneller am Ende, als mancher sich das jetzt vorstellen mag. Und auch wenn es in Deutschland verdächtig ruhig ist, die Lage ist extrem ernst. Bei Bayer laufen die Geschäfte gar nicht schlecht, doch die inzwischen 18.400 Glyphosat-Klagen erschrecken die Anleger. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Werner Baumann versucht, Zuversicht zu versprühen. Bayer ist operativ auf Kurs, sagte der Vorstandschef. Doch die selbst gesteckten Jahresziele hält er nun auch selbst für ambitioniert. Die Übernahme von Monsanto belastet das Unternehmen. Da hilft es nicht einmal, dass Richter zuletzt die Schadenersatzsummen ganz erheblich reduzierten, die Bayer in den verlorenen Prozessen zahlen muss. Gleichzeitig steigt die Zahl der Klagen sprunghaft an. Monsantos schlechten Ruf wird man nicht so einfach los.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch zur Eröffnung des Hauses der Weimarer Republik. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.